Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast.
Guten Morgen, lieber Peter.
Guten Morgen, Christian.
Moin, moin. Und wie war der Jahreseinstieg?
Boah, der war entspannt. Ja. Wir hatten eine schöne Zeit, waren mit zwei oder drei Familien, waren wir einfach am Pizza backen und waren ein bisschen unterwegs und ein bisschen durch den Schnee spaziert quasi. Wir haben nicht viel Schnee an der Mosel, muss ich ja zugeben, leider.
Ich wollte gerade sagen, bei uns war gar nichts an Silvester.
Ja, war halt saukalt, sagen wir mal so, durch diesen Frost. Ne? Ja. Mhm. Genau. Und jetzt war ja so ein bisschen Schnee, aber an der Mosel ist nicht so richtig was zu holen. Die Kids sind ganz enttäuscht.
Wobei, heute Nacht hat es hier zumindest ordentlich geschneit, ne? Bei euch nicht?
Ja, ganz bisschen noch.
Ach ja.
Ja, also gestern Abend hat es schon geschneit, aber es bleibt irgendwie nicht so richtig liegen.
Ja. Oh ja.
Kannst du nichts machen.
Ja, also.
War bei dir auch?
Ja, auch völlig entspannt. War diesmal in der Stadt unterwegs, war lustig, ja.
Gut.
Hat Spaß gemacht.
Wir haben ein tolles Jahr hinter uns.
Genau.
Und gehen jetzt frohen Mutes wieder ins Neue. Wir hatten die Inventur jetzt quasi gestern, also das Zählen haben wir hinter uns.
Ja.
Jetzt genau. Die Auswertung noch und so, das ist noch ein bisschen Arbeit. Aber wir haben jetzt wieder auf.
Ja.
Heute ist Donnerstag.
Ihr dürft wieder kommen.
Genau, ab heute ist der Laden wieder auf. War natürlich schon zwischendurch immer mal wieder Leute da, aber im Prinzip war ja geschlossen.
Ja.
Und ich freue mich aufs neue Jahr. Ich bin eigentlich froh Mutes.
Die Uhren stehen auf Null. Es beginnt wieder von vorne. Der Wahnsinn nimmt seinen Lauf.
Genau.
Ja.
Und es gibt echt viele schöne Sachen.
Ja.
Ich muss mit einem ganz großen Ding anfangen. Wir warten, also wir wollen so ein paar Neuigkeiten durchgehen, was dieses Jahr so auf uns zukommt. Und ich erwarte nächste Woche, übernächste Woche, das Anlanden der ersten verfügbaren 10.39.00S. Akkuphase.
Wissen wir jetzt, wofür das S steht?
Super. Nein, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, also sie ist leider ein bisschen verzögert worden.
Ja.
Das Schiff ist wohl noch nicht da in Rotterdam. Soll eigentlich, doch gestern soll es gelandet sein. Ich weiß nicht, ob es, also angestrandet, wie auch immer, sein, aber ich weiß nicht, ob es passiert ist. Und da freue ich mich drauf. Also sprich, die ganz große Vorstufe 3900 wird damit ersetzt. Wird preislich ist noch nicht ganz klar. Ähnlich wie die alte liegen, irgendwas über 30.000. Keine Ahnung.
Danke an den Yen. Ne? Muss man ja fairerweise
sagen. Alle erhöhen die Preise und Akkuphase ist die ganze Zeit irgendwie ziemlich auf einem Level.
Ja.
Das ist sehr dankbar, muss man sagen. Ja. Wir verkaufen mittlerweile echt viele Vorendstufen, so kleine Vorendstufen. Also kleine Anführungszeichen
schon, zu sehen.
Weil es von vielen anderen Herstellern mittlerweile für das Geld um die 20.000 Euro große Vollverstärker nur in Anführungszeichen gibt.
Ja,
ne? So, wie auch immer. Und da kriegst du klanglich halt bei Akkufest gerade preis-leistungsmäßig schon ein sehr, sehr schönes Setup hin.
Absolut, ja.
Ist verrückt. So, also da freue ich mich diebisch drauf. Ich habe auch direkt ein paar Probestellungen. Eine gegen eine 2450 Vorstufe von Akkuphase. Und da komme ich auch gleich noch ein bisschen zu. Da habe ich noch eine ganz spannende oder zwei spannende Vergleiche gemacht mit. Das wäre jetzt erstmal so mein Ding, wo ich mich am meisten drauf freue. Kurzfristig.
Sollen wir schon mal mittel? Also ich habe da auch sowas, wo ich mich wirklich drauf freue. Wir hatten, lass mal die Bombe jetzt einfach platzen. Wir haben auf den Knopf gedrückt und sind jetzt Strauß-Händler.
Ja.
So, Bums.
Ich meine, es hat sich ja auch wirklich sehr toll angedeutet.
Ja.
Weil wir so begeistert waren.
Ja, das stimmt.
Und wir haben jetzt gestern bestellt. Ne?
Genau. Also auch da wieder, es ging absolut übers Ohr.
Ja.
Weniger über mein Auge.
Das Witzige ist, Yannick sitzt in 13 Minuten heute Vormittag sogar, also wenn ihr es hört, ist es schon vorbei, klar.
Ja.
In der ersten großen Vorführung mit der M4.
So, und da kommt jetzt, also wir haben neben den Lautsprechern auch die Endstufe direkt mitgenommen.
Ja.
Und da kommt jetzt noch einiges an Elektronik auf den Markt, beziehungsweise steht schon in der Pipeline fast fertig, was wirklich hochinteressant ist und was ein absolutes Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt hat. Der Jürgen Strauß hat einen kompletten analogen Equalizer gebaut.
Das ist eigentlich das Spannendste, finde
ich. Das ist ein richtig geiles Teil. Also wenn das verspricht, wenn das hält, was es verspricht, und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, kann man von ausgehen, dann wird das hochinteressant.
Ja, also hochinteressant. Ist noch nicht da, ne? Ist aber
wohl
so langsam früher, im
Aufbau. Ne? Wird das, ja.
Und es ist also analoger Equalizer, würde man jetzt sagen, ja, alter Hut.
Hatten wir schon mal, ne?
Ja, war das schon. Ist ja auch richtig, genau. Nur in dieser Dimension, was Rauscharmut angeht, also Signal Noise. Und er hat 18 Bänder drin, Und du kannst Güter einstellen, also Güter und Pegel einstellen halt eben. Du hast Shelves für also Bassabsenkung generell oder die Höhenabsenkung und dann eben einzelne Bänder 18. Und das ist massig, das reicht auch locker flockig aus eigentlich, um jeden Raum jetzt mal linearer darzustellen. Und das wäre für uns endlich mal eine Lösung, um...
So, genau. Ja, das wäre dann jetzt endlich die Lösung. Ihr wisst ja, wir sind ja mit Raumakustik und der raumakustischen Einmessung recht tief in der Materie bewandert und bauen dann immer, wenn wir den Raum eingemessen haben, so eine Convolution-Datei, die wir bei Rune einpflanzen. Das bedeutet, auf den digitalen Wege von dem Rune-Server zu eurem Audio-Endpunkt sitzt quasi dieser Filter und der macht das Ganze schön. So. Genau, also ne, wir können Raummoden einpendeln. Wir können natürlich aber auch euren geschmacklichen Präferenzen näher kommen und sagen, okay, ne, wir packen den Hochton an oder im Tieftonbereich ist mir zu viel und. Und uns hat halt immer gefehlt, dass wir das halt nur für die digitale Strecke machen konnten. Was machen wir für die Menschen, die einen Plattenspieler einspielen oder ein Tonband oder Kassettendeck oder was auch immer. Und jetzt haben wir die,
auch den Fernsehton, ne, ganz banal. Fernsehton, also über eine Stereoanlage den Fernsehton wiedergeben die Einmessung ist dann nicht da und genau.
Ja, und so können wir das einfach letztlich komplett für die gesamte Kette an Quellgeräten einfach anbieten.
Ja.
Und das ist natürlich richtig, richtig gut.
Richtig. Und da wird passend dazu ein Vorverstärker kommen, ne?
Vorverstärker.
Also der ist nicht dafür nötig, sondern es kommt einfach eine reine neue Vorstufe, der das rausbaut. Auch da klingen die Werte erstmal sehr, sehr, sehr positiv. Wir sind mal gespannt, aber die braucht, glaube ich, noch ein bisschen. Ne?
Die braucht noch was, ja,
genau. Genau, und da gucken wir mal. Und interessant ist halt bei diesem Equalizer, dass du ihn dann eben, wie gesagt, nicht nur bei dem Strauß, sondern eben auch bei Accuface zum Beispiel oder bei vielen anderen Modellen zwischen dem Pre- und den Main-In, also zwischen dem Pre-Out, Vorverstärker-Ausgang, des Vollverstärkers oder der Vorstufe, wie auch immer, und eben dann vor der Endstufe platzierst. Und das ist jetzt wohl, Yannick hat das erzählt, das ist wohl nicht so ein Ding, wo du jetzt einfach frei drehst, sondern schon ein geschlossenes Gehäuse, wo du ihn öffnest, stellst alles ein, schraubst es zu, ist eher so ein geschlossenes Kästchen. Also Kästchen Anführungszeichen, aber...
Macht ja auch Sinn. Ja, also es ist jetzt letztlich nicht so, wie ihr euch dann, weiß ich, einen Equalizer aus den 80er oder 90er vorstellt, mit so ein paar Schieberegler und dann bastel ich da mal ein bisschen was rum und irgendwann ist gut. Was da nämlich ist, ist einfach, du kannst da so viel verstellen dran, dass es hinterher einfach nicht mehr klingt. Und wir kommen ja und messen den Raum ein. Das heißt, wir haben ja die Messwerte und aufgrund dieser Messwerte wird dann der Equalizer eingestellt.
Genau.
Was man dann natürlich hat, also Klangregelung etc., das hast du ja in der Regel bei deinem Vollverstärker oder bei deiner Vorstufe. Genau. So, und da kannst du ja dann einfach nochmal nach Gusto Höhen und Tiefen dann nachjustieren.
Genau, aber es bleibt halt dann im Verhältnis und das ist ja so cool. Also man regt erstmal den Raum linearer an durch so einen Equalizer, wenn man es dann gemessen hat und eben zum Beispiel Moden, also Bassmoden, also Basserhebung im Raum weniger stark anregt, indem man weniger Energie an der Stelle bei der Frequenz in den Raum gibt. Wenn man dann aber den Gesamtbass anhebt, dann hebt man ihn natürlich trotzdem breiter, linearer an. Das heißt, diese Moden tauchen dann auch nicht explizit wieder mehr auf. Und das ist schon cool, da freue ich mich drauf.
Ja.
Wird also da ein sehr spannendes Jahr.
Unglaublich mächtiges Werkzeug, was wir dann an der Hand haben. Ja.
Genau.
Preislich gibt es noch nicht so wirklich. Ne? Ich sag mal, irgendwas um die 10, 11, 12.000 Euro. So.
Wahrscheinlich.
So um den Dreh, ja, genau.
Warten wir es mal ab.
Warten wir es ab.
Genau, dann, ich habe besorgt, hier, guck mal.
Ja.
Ich habe besorgt, wir haben ja unsere Raumakustik auch wieder, also hier, wir reden ja viel über Raumakustik mittlerweile und versuchen uns da immer ein bisschen so Stück für Stück Knabberglück,
sagt. Genau, ja.
Sagt der Michael
vom Videoteam immer.
Sehr gut. Und da habe ich mir die Mühe gemacht und habe, weil wir angesprochen wurden von Leuten, die neu bauen, vermehrt in letzter Zeit, was man raumakustisch machen kann. Und wir haben natürlich die Sachen, die man nachrüsten kann, ja schon immer.
Ja.
Und wir können natürlich, wir sind ja keine Trockenbauer oder so, wir können am Bau selber nichts machen, aber wir können natürlich unterstützen und ein paar Lösungen mal raussuchen, weil ich habe den Eindruck, es gibt gar nicht so viele Ansprechpartner, die man so findet. Und genau, und da habe ich mich jetzt mal unterhalten mit ein paar Kunden und ein paar Industriellen, die die diese Produkte schon zu Hause haben, über den Bau, zum Beispiel hier von der Firma Vogel Deckensysteme. Das ist jetzt also nichts, was wir verkaufen, gar nichts. Wir werden es auch nicht installieren können, null. Es ist nur einfach mal aus Spaß an der Freude und eben um euch da draußen, wenn ihr Interesse an sowas habt, einfach mal einen Rat zu geben oder eine Empfehlung. Und ich habe die angerufen, beide Firmen, jetzt habe ich noch eine andere dabei. Und waren sehr, sehr nette Leute, genau, sehr kompetent. Die haben auch direkt gesagt, man kann mit denen dann telefonieren. Mhm. Wenn man jetzt Handwerker der Hand hat, Trockenbauer, die das umsetzen sollen für einen, dann helfen die denen auch gerne mit Videocalls etc. Es gibt, bei Vogel gibt es zum Beispiel auch sehr regionale Vertriebe, die dann helfen können von der Firma direkt. Und es handelt sich hier um Akustikputz.
Also das ist wirklich spannend, ja.
Ne, ich fand das echt schick. Also das hier hat zum Beispiel ein Kunde von uns in sehr mannigfaltiger Ausführung zu Hause. Und ihr seht jetzt, also jetzt nur wenn ihr per YouTube guckt, ansonsten schaut mal bei YouTube rein, wenn es euch interessiert, oder googelt die Firma. Das ist also so ein Spritzputz. Da habt ihr schon direkt den Nachteil erkannt. Spritzputz heißt natürlich,
man braucht einen Rohbau.
Man braucht einen Rohbau oder einen Raum, der völlig massakriert werden darf. Das heißt, der Vorteil von so einem Akustikputz ist, dass der sehr, sehr offenporig gestaltet ist. Der Putz selber. Auch,
ne? Ganz raue Oberfläche hat er hier.
Genau, der hier hat eine ganz raue Oberfläche. Und selber nehmen die jetzt in dem Sinne ganz wenig Schall nur weg, natürlich, also nur sehr hohe Frequenzen. Der Gamechanger unterm Strich wird sein der Unterbau. Du kannst schon auch hier, wenn du, ich sag jetzt mal irgendwie 13 mm, 12 mm aufsprühst, hast du wahrscheinlich so roundabout, ich sag jetzt irgendeine Zahl, 800 Hertz oder so, und darüber hinaus hast du da schon Effekte. Aber der Trick ist eigentlich, wenn man neu baut, eben dieser Unterbau. Hier ist es jetzt einfach mal aufgesprüht auf so eine Art GK-Platte, also Gipskarton-Platte, so eine Regipsplatte quasi. Aber es gibt eben ganze Unterkonstruktionen mit dann Absorbern dahinter. Und die nehmen dann natürlich dementsprechend viel mehr weg.
Wie dick du hast, genau. Basotec oder was auch immer du nutzen möchtest.
Genau. Und da habe ich auch ganze Aufbauten da als Beispiele. Und das könnt ihr euch gerne mal angucken. Die gibt es auch eingefärbt. Genau, was ein bisschen schwierig ist bei Akustikputz, meistens ist es danach, wenn jetzt ein Schaden dran ist, das wieder auszuspachteln. Und da habe ich eine Lösung gefunden von, habe ich mir ergoogelt, hier von Dekocell. Sind beides deutsche Hersteller. Die, mit denen habe ich auch telefoniert, auch super nett. Die machen einen super, super flachen. Also glatten.
Sieht edler aus. Ne?
Gell? Der wird nochmal abgespachtelt danach, nach dem Auftragen. Und der ist wohl auch so, dass man hier, wenn man geschickt ist als Trockenbauer, auch nochmal Schäden ausbessern kann. Auch die gibt es eingefärbt. Und hier sieht man zum Beispiel, hier an dem Beispiel, wir haben also, für alle, die es nicht sehen, wir haben eine Gipskartonplatte, da drauf so eine Art Basotec Schaumstoff und da drüber dann den Akustikputz, der dann eben den Schall durchlässt. Hier habe ich mal als einzelnes Beispiel diesen Basotec, der dazwischen ist. Aber auch hier gibt es natürlich ganz viele verschiedene Aufbauten. Man kann das eben so kurz machen, man kann das stärker aufbauen, man kann es abhängen von der Decke, Vorbauwand, wie auch immer. Also da gibt es echt coole Lösungen. Die finde ich schick aussehen.
Was ich halt wichtig finde, ist, dass es halt nicht so wahnsinnig tief aufbaut. Ne? Ich sag mal, auch bei einer normalen Deckenhöhe oder sowas verlierst du maximal 2 Zentimeter an Höhe.
Ja.
Und das macht natürlich viel aus. Klar, wenn ich jetzt hier richtig fett aufbaue und sage, okay, ich brauche da mindestens 15, 18 Zentimeter oder sowas, dann brauche ich ja schon 3 Meter Deckenhöhe oder 2,70 Meter. Ansonsten kommt die mir ja sehr nahe, zumindest bei mir.
Ja.
Und das finde ich schon sehr angenehm. Natürlich ist mehr immer besser, aber auf der anderen Seite, überhaupt was machen statt gar nichts,
ist
natürlich noch mal besser. Ne? Von daher.
Genau, und hier, also ich hatte das, wenn ich es richtig verstanden habe, hier, ich hatte mir mal so Datenblätter angeguckt, und wenn man das direkt aufbringt, also so quasi diese Stärke auf die Wand aufbringt, das hier, dann hat man quasi bis etwa 500 Hertz runter schon mal was weggenommen. Und das ist natürlich schon ein Bereich, der für ein ganz großes, ganz großen Teil des Wohlbefindens jetzt im Raum.
Ja, genau.
Auch wenn man nicht Musik hört, einfach toll ist, gerade bei so, heute so verwinkelten, offenen Räumen, ne, dann hast
wo nichts drin ist, dann hast du einen Tisch stehen und dann sitzen, weiß ich nicht, 3 Kinder da und du meinst, du bist im Hort, ne?
So. Genau. Zu Preisen kann ich jetzt nicht viel sagen, es ist ganz stark natürlich abhängig von den Preisen des Trockenbauers und der Arbeitszeit und so. Da weiß ich jetzt gar nichts.
Material ist überschaubar, ne, aber Arbeitszeit ist da dann schon.
Na, falsch. Ich lege es mal einfach so auf Seite. Genau, aber wenn ihr da Fragen, also auch Spaßfragen habt, wie gesagt, wir können euch da nicht viel zu sagen, aber wir ja, können euch da gerne natürlich helfen, wenn ihr uns Pläne schickt oder so, an welchen Flächen es sinnvoll sein kann. Wir können auch gerne Rücksprache halten mit den jeweiligen Firmen. Mhm. Die haben natürlich auch alle so Grundrechner für Nachhaltszeiten, was aufs Volumen geht. Mhm. Genau, aber jetzt nicht so ganz aufwendig mit, was bisher, also die machen das jetzt selber nicht, wo man Oberflächen mit einpreist und so. Ja, ja, da haben wir uns auch ein bisschen beschäftigt mit einigen Programmen, aber da sind wir noch nicht so weit.
Mhm.
Cool, ne?
Ja, also spannend. Das ist ein sehr weitläufiges, hochinteressantes Thema.
Ja.
Vor
ja.
allem, weil es mittlerweile einfach nicht mehr nach Studio aussieht, ne? Sondern Richtig. Du kannst es wunderbar in deine Wohnumgebung mit einbinden und das fällt im ersten Moment gar nicht auf.
Ja.
Sondern es ist einfach, ne, entweder ein Putz oder eine Decke, wie alles andere auch, nur halt mit einer Funktion dahinter.
Ich denke halt auch danach die Kombination, also sagen wir mal, die Decke nimmt man raus aus dem ganzen Thema.
Ja. Und
gerade bei unterschiedlichen Deckenhöhen macht es natürlich auch unterschiedliche Sachen, weil der Hall natürlich unterschiedlich zurückgeworfen wird und unterschiedlich laut, also niedrige Deckenhöhe, laute Reflexion. Dafür eben bei hoher Deckenhöhe kommt sie später. Und wenn wir jetzt aber kombinieren, ne, und sagen, wir haben eben einen Hörplatz in diesem offenen Raum, wo wir dann noch ein bisschen mehr machen wollen, noch ein bisschen ruhigere Atmosphäre schaffen wollen für die HiFi-Anlage, dann haben wir ja eben unsere HiSign-Sachen, unsere Texa-Sachen, die Hofer-Sachen und so weiter, womit wir dann eben schöne Kombinationen hinkriegen.
Ja, ja.
Oder die eigenen Absorber.
Und die eigenen.
Natürlich, vom Kolja. Texa ist auch ein schönes Stichwort. Die haben eine E-Mail geschrieben, die kommen jetzt, ich glaube in 10 Tagen oder so geht es aus dem Atelier raus. Das heißt nicht Atelier, das heißt, wie haben sie geschrieben? Fand ich so schön. Nicht Manufaktur, sondern wie heißt denn eine Schneiderei quasi? Naja, auf jeden Fall fand ich das ganz charmant. Schicken sie jetzt raus und dann werden wir uns damit auch beschäftigen, mit dieser Vorbauwand von Hofer, von Texa.
Genau, die Stoffbezogen ihr werdet euch erinnern, wir hatten gesprochen, das waren dann diese ähnlich wie eine Spanndecke gehaltene Stoffbespannung mit dahinterliegenden Absorberplatten. Sieht super wohnlich aus, gibt es in jeden Mengen verschiedenen Farben. Und wir wollen im Dschungel, also in unserem einen unserer HiFi-Studios, das Ganze mal in einer Wand ausprobieren. Einfach mal selbst werkeln und gucken, wie das umsetzbar ist und das wird mit Sicherheit spannend.
Was ich mir überlegt habe, das ist ja, wir haben ja eine graue Wand bestellt. Mhm. Und jetzt habe ich schon gedacht, ob wir die Wand da hinten, wo das Sideboard ist, von Spektral, ob wir den Tisch mal wegtun, ob wir da mal die Strauß davor platzieren, weil ich glaube, das sieht abgefahren aus in grau-grau. Da hätte man so einen festen Platz, wo die steht, wo man die genau austariert. Könnte man mal mit Janik quatschen, was er meint.
Mhm.
Finde ich ganz witzig.
Ja. Schön. Ich habe hier noch was auf dem Bein liegen und zwar, ich habe mir das mal schnell ausgedruckt, das kam nämlich gestern. Cambridge steigt in den Markt der Aktivlautsprecher ein. Und zwar, sie haben eine lustige Namensbezeichnung, die heißen einfach LR für links und rechts. So. Die gibt es in klein, mittel und groß.
Dann erübrigt sich die Frage, ob Surround dabei ist.
Genau, ja, es ist richtig, das tut es nicht. Und werden jetzt, ich sag mal, im Laufe der nächsten, also es steht hier früher, ne? Man kann also davon ausgehen, dass jetzt in den nächsten Wochen dann mit der Einführung da gerechnet werden kann. Andersrum. Das Problem bei einem Aktivlautsprecher ist ja immer, ich muss ihn ja in irgendeiner Art und Weise intelligent machen.
Mhm.
Einfach ist es, ich mache ein Bluetooth-Empfangsmodul rein. Ja, kann man machen, ist jetzt nicht so 2026, ne?
Genau.
sondern
ja, ist so.
wenn ich das jetzt nicht habe, dann muss ich ja irgendwelche Quellen anschließen und die wiederum muss ich mit einem Kabel verbinden. So, und dann habe ich ja gegenüber einem Passivlautsprecher und Verstärker nicht wirklich was gewonnen.
Mhm.
Dementsprechend reduziert sich die Anzahl der Teilnehmer, die effektiv einen guten, intelligenten, smartfähigen Lautsprecher, Aktivlautsprecher auf den Markt bringen können, dahingehend, dass wir natürlich eine Basis brauchen.
Mhm.
Da sind natürlich die Großen dabei, wie Sonos und Co., das kennt man. Kev hat es sehr gut gemacht, Technics als Newcomer, aber da sehen wir, da ist natürlich auch Know-how vorhanden im Streaming-Bereich. Und das Gleiche ist jetzt hier bei Cambridge auch passiert, also alle drei Größen, 4,99, 14,99, 19,99, immer Paarpreis, sind komplett mit der Streaming-App der neuesten Generation oder der Streaming-Boards mit der neuesten Generation versehen können, also quasi alles, was die Küche so hergibt, alle Connect-Dienste etc.
Also die Stream-Magic-App ist es?
Ist die Stream-Magic-App, ja.
Ist das multiroomfähig, weißt du das?
Also nein, die ist nicht Multiroom-fähig, aber das, was natürlich jetzt immer mehr kommt, ist diese Auracast-Geschichte. Wenn ihr einen Blick in das neue Avaton-Video von Sonoro von uns geworfen habt, da ist das auch schon drin. Also Auracast ist letztlich Multiroom über Bluetooth, ohne dass wir, oh, wir verlieren Licht an der Seite.
Ist ja verrückt, ja.
Peter sitzt im Dunkeln.
Die ersten Ausfallerscheinungen hier.
Ausfallerscheinungen 2026, ja, gut.
Ein Akku ist nicht geladen.
Schön, okay, bleibt jetzt so. Wo war ich stehen geblieben? Das ist die Streammagic-App, genau so. Und die ist komplett integriert. Multiroom ist es nicht. Aber es wird mit Sicherheit dann über diese Geschichte von Auracast die Möglichkeit geben, das Ganze zu erweitern. Ob das jetzt hier im Speziellen dann auch bei denen angedacht ist, weiß ich nicht.
AirPlay 2 vielleicht?
Ansonsten hat das Ding AirPlay 2, ist Rune-zertifiziert.
Also auch.
So, dann kann ich darüber auf jeden Fall natürlich Multiroom machen.
Ja, das ist ja schon cool.
HDMI, ARC, selbsterklärend für den TV.
Okay.
Funken untereinander, wireless. Ja. Ich gehe mal davon aus, also per Visa-Standard.
Oh.
Ja, das kann also sein, dass sie mehr als die 96 Kilohertz 24-Bit untereinander machen. Ich weiß es nicht, das müsste man jetzt...
Ich weiß nicht, ob Visa schon mehr kann. Ja. Aber auf jeden Fall ist ja schon mal cool. Also der Standard wird benutzt bei Bang & Olufsen, bei Jäger,
LG Transmitted.
Genau.
Ja. Ob man per Visa allerdings ansprechen kann, das müssen wir noch abklären. Also dadurch, dass wir jetzt hier wirklich nur so ein kleines Handout haben,
kann ich das nicht sagen. Also wenn man jetzt einen externen Visa-Hub hätte, also zum Beispiel Almando macht das aus München, die haben Visa-Funksender und ob man damit dann ein Surround-Set doch wieder aufbauen könnte, weiß man jetzt noch nicht.
Gut, das ist jetzt sehr speziell. Ist
ja auch nicht so.
Das ist genau, das ist wirklich sehr speziell. Was cool ist, die haben richtig geile Farben. Also hier abgebildet war so ein richtig knalliges Orange. Es gibt ein Racing Green, es gibt Mitternachtsblau. Standardfarben Schwarz und Weiß auch noch immer dabei und gegen moderaten Aufpreis von, ich glaube, 50 Euro bei der kleinen und 100 Euro bei den größeren gibt es ein Echtholz-Walnuss-Furnier.
Geil.
Ja,
so. Ich habe das bei Instagram gestern Abend mal gesehen.
Ja.
Da wurde es mir angezeigt. Habe jetzt nichts dazu gelesen.
Ja.
Wo ich überrascht war, ist schon, dass sie damit einsteigen und drei kompakte Größen machen.
Mhm.
Vielleicht ist erstmal überrascht, ob es nötig ist, wird sich zeigen. Wahrscheinlich ist wie immer eine von den Größen wird einfach nicht benutzt oder im Strich im Verkauf, man weiß es nicht. Aber, aber optisch finde ich sie ein Knüller.
Richtig schick, ja.
Jetzt liegt natürlich dann die Weite auf dem Platz.
Klar, wie sie dann sich letztlich klanglich darstellen. Was ich interessant finde, also für die 4,99 da eine komplette Streaming-Plattform einzubauen, das machen die meisten nicht. Also gerade bei dem günstigen Einstiegspreis hast du eigentlich eher Bluetooth, vielleicht HDMI, ARC.
Das also für die ganz schon, kleine Serie auf jeden Fall.
Ja,
hat die das auch, die kleinste?
Die hat das auch,
Das ist schon abgefahren. Ja. Also für 499 Euro. Ja. Und dann als Stereo-Paar.
Als Stereo-Paar, ja.
Das ist wirklich günstig, ne? Also wenn die halbwegs klingen.
Wenn die halbwegs klingen.
Dann bist du ja viel cooler unterwegs als mit Sonos zum Beispiel.
Definitiv.
Nur weil da kriegst du ja ein Era 100 für das
Set oder so. Kriegst du zwei Stück und wissen wir, wie moderat sowas klingt.
Aber da hast du halt, also das ist okay klanglich sogar, ne? Finde ich, das ist okay.
Ja.
Ist jetzt kein HiFi, aber ist okay. Aber du kriegst keinen Fernseher dran.
Du kannst keinen Subwoofer anschließen, also per Kabel, kannst natürlich einen aktiven Subwoofer von Sonos anschließen, kannst keinen Fernseher, ne? Du hast keine Audio-Eingänge, die Dinger haben ja noch analog- und Digitaleingänge dazu, Bluetooth auch noch.
Ja, in Ära
kannst du,
glaube ich, noch mit diesem
Dongle,
aber Fernseh kriegst du nicht dran.
Ja.
Verrückt.
Mhm. Spannend.
Wir hatten, jetzt sind wir sehr digital, so, jetzt haben wir viel analog, weil wir haben einerseits den lieben Wolfram gehabt. Der hatte ein Concept Signature Clear Audio gekauft bei uns letztes Jahr, Mitte letzten Jahres oder so, Anfang. Dann hatte der ein Problem damit. Und
das ist eine ganz spannende Geschichte.
Ganz witzig. Also der hatte ein Problem damit und zwar immer wieder gab es Geschwindigkeitsschwankungen.
Ja.
Und dann hat er uns die Videos zugeschickt und verrückt, hört man sieht man. Also man sieht es in dem Sinne sogar wirklich, weil wenn man da die Nadel aufgelegt hat, dann ist der Player langsamer geworden. Und dann haben wir gedacht, hey, ist ja verrückt, okay, vielleicht der Motor ein Problem, wieso auch immer. Dann haben wir irgendwann das Gerät, weil die waren halt nicht immer, die Sachen, also die Schwankungen waren nicht immer, deswegen war es ein bisschen komisch. Das hat sich aber nachher rausgestellt, es war immer bei denselben Platten. Also wir haben es dann sogar zu Clear Audio geschickt, also das ist ja, könnte man uns jetzt sogar vorwerfen, dass wir uns nicht da nicht intensiver mit beschäftigt haben, weil unterm Strich war es ein Fehler. Wir haben es zu Clear Audio geschickt, die haben keinen Fehler feststellen können, haben uns das Gerät zurückgeschickt und gesagt, passt auf, wenn ihr den Fehler weiterhin habt, wir tauschen das Gerät gerne aus, aber wir finden einfach keinen Fehler. Und dann haben wir Wolfram damit beauftragt, mit seinen Platten mal vorbeizukommen. Mhm. Und dann Yannick und Wolfram standen vorne und dann haben die da aufgelegt. Und dann hast du es wirklich reproduzierbar bei diesen Platten. Du legst es auf, am Kopf angeschlossen und so. Und du merkst, dass es langsamer läuft.
Anderer Widerstand.
Ja, du meinst ja so, ne? Also vielleicht vom Gewicht, vom Platten, vom System. Ist seltsam, aber war halt so. Und dann haben wir irgendwann uns, nee, warte mal, haben wir uns geguckt, habe ich mich so vor den Teller gebückt, ne? Yeah. Dann habe ich gesehen, okay, bei der Platte, die sind quasi, wie soll man das sagen, wenn ihr sie jetzt hochkant haltet, war es quasi so, dass die, dass quasi das Inlay also in konvex. Eine Richtung, konvex, genau so ein bisschen verdrückt war. Und dann ging die eine Seite der Platte, ging, weil dann lag der Rand auf dem Teller auf.
Ach, guck her, und die andere.
Genau, aber wenn du umgedreht hast, dann hat wirklich der Rand der Platte geschwebt quasi, also war in der Luft. Ja. Und nur das Cover quasi war noch in der Mitte aufgelegt. Und dann hat das Gewicht des Plattenarms, des Tonabnehmers quasi, also des Arms, gereicht, um eben die Platte zu bremsen. Fand ich ganz witzig. Und das hatte er bei, ich sag jetzt mal, 4 Platten.
Ach ja.
Und die haben wir jetzt gebügelt. Und jetzt ist es weg. Ich weiß nicht, vielleicht haben diese 4 Platten mal irgendwie in der Sonne gestanden, komisch. Oder
ja, genau.
Keine Ahnung. Das ist vor allen Dingen bei so vielen Platten dann auf einmal, ich habe den Fehler noch nie gehabt, dann bei so vielen Platten auf einmal mal irgendwie, also vielen.
Hätte Zeit. Vielleicht ein Plattengewicht.
Haben wir probiert?
Ja.
Hat nicht funktioniert.
Ach ja, guck an.
Wir haben, ohne Witz, ein Plattengewicht von Cleaudio, von dem Konzept, das hat man da. Ja.
Diese Clamp?
Ja. Nee, diese Metall sogar, also die Metall. Ja. Von Cleaudio selber. Haben wir draufgelegt, hat nicht geholfen.
Spannend.
Und genau, dann haben wir sie gebügelt und dann war es weg. Fand ich sehr interessant, ja. Also hier große Empfehlung, jeder sollte so ein Bügeleisen haben. Nein, Quatsch, aber genau, wenn ihr ein Problem mal so der Art habt, wir haben so ein Bügeleisen hier, kommt gerne mal vorbei, schickt uns so eine Platte zu, dann können wir
also dich mal probieren. Also das Bügeleisen, nur zur Erklärung, ist natürlich kein Bügeleisen, sondern es ist eine Maschine, da wird die Platte eingespannt, dann wird die langsam erhitzt auf moderate, ich weiß nicht, 52, 53 Grad,
ich weiß genau, ja.
Über Stunden gehalten und da wird dann quasi einmal eine Materialspannung rausgenommen. Das finde ich auch ganz interessant. Und das andere.
Parallel ganz kurz den Flugzeugmus ausmachen, falls es düdüt macht.
Versuchen. Und das andere ist, dass die Platte dann natürlich flach wie eine Flunder ist.
Ist so. Ich mache hier düdüt, ja. Instagram gab es neue Likes. Wir haben
schon wieder ein Kaffee fertig. Ne?
Wir haben ein neues Reel gepostet, genau. Ich suche was und das wollte ich euch noch erzählen. Ich suche nur den Namen. Ich kann es aber parallel schon mal belatschern. Ich habe mir die. Wie heißt die Zeitschrift? Ich meine Fidelity. Heißt die Fidelity? Naja, auf jeden Fall so eine Zeitschrift gekauft, so eine Hi-Fi-Zeitschrift.
So eine Hi-Fi-Zeitschrift. Entschuldigung. Jetzt auch.
Das ist nicht missgemeint jetzt. Also das war jetzt richtig spezifisch. Nein, ich habe mir eine Hi-Fi-Zeitschrift gekauft. Die ist auch wirklich schön gemacht. Also ohne Witz, ich fand die von der Besprechung sehr schön. Das ist jetzt so garstig, ne? Nein, also ich kenne halt die Stereo natürlich und die andere heißt halt Fidelity. Dann gibt es doch noch die Image, oder? Ne? Die Image.
LP gibt es noch.
Oh mein Gott, siehst du so, also Ehre wem Ehre gebührt, all die Zeitschriften gibt's und die sind auch wirklich hochwertig gemacht, kosten aber auch dementsprechend Geld, muss ich auch sagen, war ich auch nochmal überrascht, ich weiß nicht, was die kostet, 14 Euro oder so?
Ja, die sind teuer.
Oder 13 Euro, also wirklich teuer, aber dafür kriegt ihr ja wirklich gut gemachte Texte, fand ich in dem Fall jetzt und sehr schöne Fotos, so. Und eben Infos, so, da sind wir wieder dabei,
yeah.
Infos, da wurde getestet. Da waren echt Leckerbissen dabei, die wir gar nicht führen, wo ich dachte, oh ja, interessant. Zum Beispiel das neue von Linn für den LP12, also den bekanntesten Scheibenspieler wahrscheinlich der Welt. Dieser LP12, den es schon immer gibt, gefühlt. Ja. Fast so lang wahrscheinlich wie den Technics SL1210.
Ja. Nicht länger.
So, genau, und da gibt es ein neues Subchassis.
Ja.
System. Und jetzt schlag mich doof, wie das heißt, darum geht es mir auch gar nicht. Aber dann waren die bei einem Händler in, kriege ich es zustande. Nee, die war bei irgendeinem Händler, der sich scheinbar sehr viel Mühe gibt. Also der wurde sehr positiv besprochen. Und das fand ich total witzig. Und da haben die erzählt, der hat von DS Lightning, dieses Tonabnehmersystemhersteller.
Das digitale Abtastungssystem.
Ja, ja. Genau.
Die wiederum haben wir.
Die haben wir. Und der diese Marke, die hat ein Zentriermesser quasi. Also der misst per Lasertechnik. Mhm. Den setzt du auf den Teller vom Schallplattenspieler. Mhm. Sieht aus wie ein Auflagegewicht.
Ja. Yeah.
Plattenauflagegewicht. So. Du legst die Platte auf den Teller und legst dieses Gerät dann quasi auf deinen Splint, ne, auf die Mittelachse drauf. So, also richtig auf die Platte drauf. Und der misst dann, ob die Lochung in der Mitte genau, also haargenau, in der Mitte der Schallplatte ist.
Ach ja.
Oder ob der etwas außerhalb der Schallplatte ist. Mhm. Habe ich noch nie gesehen. Habe ich mir danach durchgelesen, ein paar Videos geguckt, weil ich das so spannend fand. Yeah. Ne? Und da sagen die wirklich, ich kann mir das gut vorstellen, viele Schallplatten sind wohl nicht 100% in der Mitte. Mhm. Kann man sich ja wirklich vorstellen. So. Weil die auch danach, ich meine, die pressen, dann schneiden dann je nach, ja, ne, genau, außenrum weg und so, ob das Loch jetzt 1000% mhm. in der Mitte ist, keine Ahnung. Was aber natürlich Fakt ist, das System muss dann, das fängt dann an, so links, rechts zu pendeln, ja, ständig, ja, weil das Ding ja dann
eiert.
Ja, genau. Ja. Mhm. So, die ganze Platte. Und dann hat dieser Händler, und das habe ich jetzt auch mal bestellt, fand ich ganz witzig, der hat wohl einen alten Toner mal umgebaut und hat da einen Laserpunkt drin. Mhm. Und schmeißt diesen Laserpunkt an eine Wand.
Ja.
Und dann kann der die Platte auflegen, die nicht in der Mitte ist. Und dann sieht man, dass der Punkt sich links, rechts bewegt. Fand ich irgendwie witzig.
Das ist cool.
Und dann habe ich im Schwimmbad gelegen, habe das gelesen und habe dann auch direkt bei eBay mir so einen kleinen Laserpointer bestellt. Der kostet irgendwie, also der ist 6 mm nur lang, hat nur zwei Ausgänge dran, also so Käbelchen. Yeah, der sollte dann nicht so viel wiegen. Kostet 2,40 Euro oder so. Meine Frau hat gestern gesagt, der kommt jetzt wohl an, ist wohl versendet. Und den wollte ich mir mal einfach auf so einen Toner draufballern und dann wollte ich mal gucken, wie das aussieht. Fand ich ganz witzig. So, und dann habe ich also dieses
Was
Ding.
Was macht man denn dann mit der Erkenntnis?
Ja, wenn du dieses Teil hast, ja, also erstmal machst du damit natürlich angucken, bei wie vielen Platten ist es. Und dann kann man sich selber die Gedanken machen, ist es mir das dann wert? Aber ich fand halt witzig, dieses Gerät misst das halt. Und dann hast du dabei so, wenn ich es richtig verstehe, so eine Art Handbohrer, wie bei Clear Audio, mhm, kennt man das auch. Die haben so einen Handbohrer, womit du das Mittelloch ein bisschen mhm. vergrößern kannst, falls es nicht über den Mitteldorn geht. So, und hier ist es so, du kannst das dann ein bisschen erweitern, das Loch, damit du die Platte ein bisschen schieben kannst.
Mhm.
So, jetzt der große Nachteil, du setzt dieses Ding also drauf, dann misst das in Sekundenschnelle. Das ist also schon kein Problem an sich. Und dann kannst du schieben, die Platte, und dann sagt er dir, mit so einem, da ist ein Display drauf, oben,
ja,
mit so einem Fadenkreuz quasi, dann sagt er dir 100%, stopp, jetzt ist gut.
Ja. Genau.
So, jetzt lässt du aber das Teil halt drauf. Und das ist halt ein bisschen, jo, also das sieht schick aus, da kommt auch gerade ein neues auf den Markt. Ist nicht billig, kostet glaube ich um die 6.000 Euro das Ding, also ist schon sehr teuer. So, aber jetzt ohne zu wissen, was es halt genau klanglich macht, kann ich nicht beurteilen, ob es zu teuer ist, weiß ich nicht. Wird bestimmt Leute geben, die das, wo es in der Kette dann auch das wert ist. Nur, mich hat ein bisschen jetzt gestört, ich mache das Loch größer. Hm. Das heißt, ich habe jetzt Spiel am Splint und wenn ich das Ding nicht draufsetze, weiß ich nicht, wo die Mitte ist.
Nee, brauchst du es halt immer. Ja,
und dann brauchst du halt immer. Da war ich halt jetzt so ein bisschen am Überlegen. Aber vielleicht gucken wir uns das Ding mal an, einfach so aus Spaß.
Also,
weil die beschreiben, also auch in dieser Zeitschrift, die beschreiben, dass das einen Riesenschritt macht. Also das muss klanglich im Gleichlauf wohl unheimlich viel ausmachen.
Klar, ne? Aber auch wenn es eiert, du hast ja dann einfach tonale Unterschiede von den Kanälen, je nachdem, wo die Nadel dann letztlich hingedrückt wird.
Ja, ne? Du hast vor allen Dingen genau das, ne? Und die Auslenkung, also das
und die Auslenkung, klar,
die ist ja schon immer beansprucht.
Ja.
Ne? Und das ändert natürlich etwas am Gleichlauf. Ne? Weil die Schnelle ist ja dann auch immer, also die, wie schnell die, der Diamant über die Rille gezogen wird, wenn das Ding die ganze Zeit eiert, ändert sich ein bisschen und dadurch wieder Tonhöhenschwankung. Ja. Interessant.
Spannend. Ja. Spannend, spannend, spannend.
Also so. Lesen, Leute, lesen bildet, ungemein. Lest mehr HiFi-Zeitschriften.
Wir haben noch ganz viel hier drauf sitzen. Die Frage ist, schaffen wir das noch alles hier?
Ja, eine Sache müssen wir doch noch bestimmt machen, oder? Was haben wir denn? Wartet mal kurz. Ich habe noch eine Sache, doch, das muss ich noch erzählen. Ich war bei einem ganz netten Kunden, hatte ich vorhin gesagt, in Hessen. Und der hat eine A75. Mhm. Akkuface A75 Stereo Endstufe, Glas A. Und dann war die Frage, wir hatten ja eine in Zahlung genommen und die sollten wir probieren. Da ist eine 802 D3 dran.
Ja.
Und der Kunde hört sehr laut Musik.
Okay.
Wirklich laut. Und dann hat man immer schon gesehen, die zieht dann öfter mal weit über 100, 180 oder so Watt. So eine A75, das kann die im Peak, ist auch kein Problem. Aber wenn du das dauerhaft hast, dann hörst du halt, dass es nicht mehr so schön ist, wie wenn es leiser spielt. Ne? Weil die dann ins Clipping ein bisschen kommt. Dann bin ich hingefahren, haben wir die zweite A75 angeschlossen. Bei dem Bridged und immer hin und her.
Ja. Wie viel macht die dann im Bridging?
Warte, die A75 hat glaube ich 60 Watt mal 4 dann halt eben, also schon 240, ist dann schon Kram.
Ja, ja.
Also das hat dann gereicht, das hast auch direkt gesehen in den Werten, das war Taco. Nur, das hat auch klanglich viel, viel, viel gebracht.
Yeah.
So. Das Interessante ist jetzt nur, ich hatte schon öfter die Frage, soll ich mir eine A80 kaufen oder eine zweite A75, wenn ich schon eine habe.
Ja.
Also die eine in Zahlung geben, die A75 und eine neue A80 kaufen, ist ja preislich ähnlich, wie wenn ich jetzt eine neue A80 kaufe. Quatsch, eine gebrauchte A75 kaufe. So. Und das habe ich jetzt zum ersten Mal probiert da. Ich hatte die A80 auch dabei. Und dann haben wir das gehört. Erst die beiden, also erst eine A75, dann die beiden. Mhm. Und danach halt eben die A80 noch dran. Und da hast du wirklich gemerkt, bei ihm ist die A75 der Weg. Mhm. Wegen der Lautstärke. Mhm. Explizit. Man muss aber wirklich sagen, der Schritt zur A80 ist so famos besser. Also jetzt klarer, freier, luftiger, dass du echt ins Grübeln kommst. Und deswegen werden wir jetzt hier bei ihm probieren, mal zwei A80 oder gleichzeitig zwei A300.
Oh, okay.
Um dann zu wissen, wo hängt denn jetzt der Hammer, weil das war dann so interessant für ihn. Wir haben so viel probiert.
Aber das ist immer nach wie vor, ne? Wir hatten das ja letztes Jahr auch, Endstufenvergleiche, das ist unglaublich, was da passiert.
Ja.
Das ist wirklich unglaublich. Und da kursieren ja draußen manchmal, es reicht ja die Vorstufe zu tauschen. Ne? Endstufentechnik hat es ja eh nichts getan seit den 70ern. Es ist Humbug. Einfach. Ja. Es ist Humbug. Wenn ihr einfach Endstufen vergleicht und hört mal, natürlich gibt es zwischen Generation und Generation 1 und 2 nicht immer so große Unterschiede wie jetzt zwischen der A75 und der A80.
Klar.
Das ist so auch, ne, wenn ich jetzt sage, okay, ich vergleiche Hersteller A und B. Aber gerade wenn ich eine ältere Endstufe habe und nehme mal was Neues, das ist unglaublich, was sich da tut. Ja.
Macht schon Spaß. Ja. Und dann haben wir noch einen DP1000 angeschlossen. Mhm. Also der kommt jetzt da dran. Ich hatte einen DP770 dabei.
Ja.
Das war eigentlich auch ganz witzig. Der hat einen Yamaha CD-Spieler, so einen SAC-CD-Spieler, einen größeren, aber den digital an den DC37 von Akkufest, diesen Standalone-Wandler. Und deswegen konnte er nie mehr SAC-CD hören.
Ja,
aber er sagt trotzdem, er hat das jetzt die Tage nochmal probiert, sagt er, bevor ich da war, wir haben das vor ein paar Jahren mal gemacht so. Und dann sagt er trotzdem, wenn du eine SACD hörst, über den Yamaha direkt, klingt sie schlechter, als wenn du den Digitalausgang in normale CD-Qualität über den DC. Da war er so ein bisschen ernüchtert, weil er hat halt auch viele SACDs und die machten keinen Sinn so, ne, in der Kombi. Und deswegen, und dann hatte ich einen DP770 dabei. Und dann haben wir den analog verbunden mit der C2450 Vorstufe, die er hat. Und eben digital über HS-Link 2 mit dem DC37. Mhm. Aber über ein 5 Meter Netzwerkkabel. Keine Ahnung, ich hatte keins dabei, muss ich gestehen. Und dann haben wir irgend so ein Netzwerkkabel genommen. Und dann dabei ist rausgekommen für uns beide unterm Strich, also am Anfang nicht, so beim ersten Track haben wir gesagt, okay, da schlägt sich sehr gut der DC37.
Ja.
Der hat sich auch super geschlagen, muss man sagen. Das war Taco. Aber wenn du einmal den Unterschied wahrgenommen hast, das finde ich so spannend, wenn du einmal gemerkt hast, wie der Charakter ist, von dem einen Setup zum anderen, dann kannst du es immer wieder raushören. Und hier ist es so, der DC37 ist kühler, ist schriller in dem Sinne. Also, wir haben, wie gesagt, sehr laut gehört. Auch eine Box, die sehr viel Hochton macht. Aber es ist ein Tacken schriller und ein bisschen eckiger gefühlt.
Ja.
So digital eckiger irgendwie. Und der DP770 als Analogausgang, der war charmanter und trotzdem genauso detailreich und so. Wir haben jetzt trotzdem DP1000 genommen, weil man ja jetzt dann die Option hätte, nochmal einen DC1000 als Wandler später
Wandler dann
zu kombinieren. Das heißt, man stirbt jetzt erstmal tot, klein wahrscheinlich, und danach hätte man die Chance, den besten CD-Spieler zu haben, den es so gibt, oder einen der besten. Cool, ne?
Nice.
Viel Neues zum neuen Jahr.
Kommen wir zur Musik.
Yes.
Was ganz lustig ist, bei uns läuft im Hauptladen immer Radio Swiss Classic, Radio Swiss Jazz so, ich höre den, dann musste ich den direkt mal, also habe ich Shazam angeschmissen und habe mir den Song mal getaggt, und zwar ist das Lajos Dudas Quartett. Und der Song heißt America. Mhm. Und wer da Analogien zu Helge Schneider erkennt, der liegt richtig.
Okay. America passt ja zeitgeistig wunderbar jetzt hier rein. Genau. ich habe, ich kann es nicht aussprechen, eine Dame dabei vom ACT-Label, also ACT, Yoon Sun Na mit My Favorite Things, also ist ja ein Jazz-Klassiker. Album heißt Same Girl. Wunderschöne Aufnahme, schön gesungen. Ich habe die Tage gehört, einfach nur mein Piano, Gesang, fertig.
Schön.
Ganz toll. Schön.
Super.
Leute.
Ihr Lieben, da sind wir wieder am Ende.
Nochmal ein frohes Neues, einen guten Start in dieses Jahr. Und denkt dran, bei all den Unruhen, Musik hören hilft. Bis dann.
Macht's gut. Ciao. Tschüss.